Herzlich willkommen zur Predigt. War ein eindrückliches Video, oder? Wenn wir uns überlegen, dass Millionen von Menschen in Millionen von Situationen auf der ganzen Welt das Vaterunser beten. Es war ein Film aus England, egal ob England Teil der EU ist oder nicht. Macht keinen Unterschied. So universell ist dieses Gebet. Wir als Gemeinde beschäftigen uns schon seit einigen Sonntagen mit dem Vaterunser. Und heute geht es um die fünfte Bitte im Vaterunser. Es ist die längste und immer noch kurz. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale Bitte. Denn die Themen Schuld und Vergebung stehen im Zentrum von dem, was Jesus getan hat und was er gelehrt hat, als er auf dieser Welt war. Und wahrscheinlich überrascht es euch nicht, wenn ich euch ankündige, dass wir uns in drei Schritten diesem Thema nähern. Wir reden in den kommenden Minuten von der Realität der Schuld, von der Notwendigkeit der Vergebung und vom Anspruch und Zuspruch des Vergebens. Wir starten mit der Realität der Schuld. Wenn wir das Vaterunser beten, dann lernen wir dadurch Gott kennen. Wir lernen ihn in den ersten drei Bitten kennen als einen heiligen, herrlichen, souveränen Gott, der unser Vertrauen und unsere Loyalität mehr als verdient hat. Und möglicherweise hattest du bisher nicht viel Kontakt mit Gott, kennst ihn nicht persönlich. Und die Worte Herrlichkeit und Heiligkeit sagen dir nicht allzu viel. Deswegen würde ich gern einen sehr, sehr vorsichtigen Vergleich anstellen. Ich weiß, wenn man irgendwas mit Gott vergleichen will, man hat von vornherein verloren. Ich probiere es trotzdem. Und zwar mit einer Person, die der eine oder andere von euch kennt. Und zwar mit diesem Herrn. William Wallace, alias Mel Gibson, in seinem fünffach Oscar-gekrönten Meisterwerk Braveheart. Für mich einer der besten Filme aller Zeiten. William Wallace ist eine ganz und gar außergewöhnliche Persönlichkeit. Er ist wohlgemerkt kein Heiliger, aber trotzdem würde ich sagen ein Herrlicher. Er ist unglaublich stark. Er ist unglaublich geschickt. Er ist klug und gleichzeitig sanftmütig, gleichzeitig intelligent und friedfertig. Mit einer kleinen Gruppe von Getreuen fängt er an, sich gegen die englische Besatzung zur Wehr zu setzen. Und er hat Erfolg. Alle Herzen fliegen ihm zu, bis hin zum englischen Königshof. Unter ihm finden rivalisierende Kleinfürsten zusammen. Es herrscht Aufbruchstimmung in Schottland. Er, William Wallace, führt sein Volk in eine gute Zukunft. Und das, obwohl er eigentlich nur ein Bauernsohn ist. Wahrscheinlich haben solche Geschichten Menschen zu allen Zeiten fasziniert. Und deswegen wagt auch die Bibel einen Vergleich. Sie vergleicht Gott mit einem Heerführer, mit dem Herrn der Heerscharen, der Herr Zebaoth, wie es heißt. Und ganz konkret sagt der Prophet Zephania: Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Das ist der Gott der ersten Hälfte des Vaterunser. Ein heiliger, unantastbarer, souveräner Gott. Ein König, der sein Reich aufrichtet. Ein König, dessen Willen der Inbegriff dessen ist, was gut ist. Und das Beste, Gott ist keine Illusion. Nach 3 Stunden ist der Film Braveheart zu Ende und das Kino leert sich. Gott ist ewige, unsichtbare Realität. Ein Gott, der uns vor eine Entscheidung stellt. Bist du für mich oder bist du gegen mich? Bist du auf meiner Seite oder auf der Seite des Feindes? Und genau diese Frage muss sich auch ein junger Mann in diesem Film Braveheart stellen, und zwar Robert the Bruce. Er ist legitimer Thronerbe von Schottland. Und er muss sich entscheiden, wem bin ich treu? Dem aufrichtigen William Wallace oder meinem intriganten Vater, der mit dem Feind paktiert? Und William Wallace trifft eine Entscheidung. Und er findet sich auf der Seite des Feindes wieder. Und es geht so weit, dass er in einer Situation Mann gegen Mann gegen William Wallace kämpft und versucht, ihm den Rest zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt. Wenn ihr sie kennt, werdet ihr sie wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Es schreit alles in uns, hier passiert ein Unrecht. Das darf nicht sein. Robert the Bruce hat den vertrauenswürdigsten Menschen in ganz Schottland verraten. Er ist massiv an ihm schuldig geworden. Und wenn uns das bewegt, dann können wir uns die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Mensch Gott verrät? Kann man überhaupt Gott verraten? Ich würde sagen, ja, man kann. Aber die allermeisten von uns haben das nie so offensichtlich getan wie Robert the Bruce. Dafür sind wir viel zu pfälzisch. Denn der Pfälzer ist ja nachgewiesenermaßen ein guter Mensch. Der Pfälzer lebt nach dem Prinzip Leben und Leben lassen. Ich lebe mit den Menschen um mich herum in Frieden und das ist gut so. Und so geht der gute Pfälzer auch mit Gott um. Er lässt ihn einen guten Mann sein. Vielleicht auch einen großen Helden. Ist ja alles okay. Religion fördert die Moral. Aber ein Gott, der mich vor eine Entscheidung stellt, der etwas von mir erwartet, da lassen wir lieber die Kirche im Dorf. Und versteht ihr dieses Leben und Leben lassen, für das die Pfalz bekannt und berühmt ist und was diesen Landstrich so einzigartig macht? Es ist ein geniales Prinzip, wenn es um den Umgang mit Menschen geht. Mit Freunden, mit Kollegen, mit Nachbarn. Aber wenn es um Gott geht, wenn es um den Herrn der Heerscharen geht, dann funktioniert dieses Prinzip nicht. Gott einen guten Mann sein zu lassen, ist keine höfliche Option, sondern Verrat. Es ist ebenso Verrat, wie sich bewusst und offen gegen ihn zu stellen. So oder so verweigern wir ihm seinen legitimen Anspruch auf unsere Treue, auf unsere Gefolgschaft. Aber genau das ist es, was Menschen seit Generationen tun, was sie auch heute tun und was sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft tun werden. Wir bleiben Gott etwas schuldig. Und das trifft nicht nur zu auf Leute, die sonntags in keinen Gottesdienst gehen, die zu keiner Kirche gehören, sondern es trifft leider auch und immer wieder zu auf Leute mit einem sehr ausgefüllten religiösen Terminkalender. Montags Abend mit der Familie, dienstags Kleingruppenleitertreffen, mittwochs Kleingruppe, donnerstags Gemeindegebet, freitags Straßenfest, inklusive Gespräche über Gott mit den Nachbarn. Samstags Baueinsatz, Sonntag Gottesdienst. Wie kannst du mir sagen, dass ich mit dieser Agenda Gott irgendetwas schuldig bleibe? Mein ganzes Leben dreht sich um Gott. Ich bin nicht nur ein guter Pfälzer oder in meinem Fall ein guter Schwabe. Ich bin ein treues und fleißiges Kind Gottes. Ich bleibe ihm doch nichts schuldig. Was an Gott immer wieder überrascht und manchmal auch erschreckt, ist die Tatsache, wie herrlich unmöglich es ist, ihn zu täuschen. Wir können uns selber relativ leicht täuschen. Es braucht manchmal ein halbes Leben, um uns selber auf die Schliche zu kommen. Aber vor Gott sind wir wie ein offenes Buch. Und er stellt uns Fragen. Bist du mir treu oder deiner Arbeit für mich? Liebst du mich oder liebst du das, was ich an Gutem in dieser Welt tue, auch für dich? Bist du von mir fasziniert oder von meiner Gemeinde? Sehnst du dich nach mir oder nach den Gaben, die ich denen gebe, die mir treu sind? Ihr merkt, es ist ein sehr feiner Unterschied. Und wir müssen ihn vornehmen, weil unser Herz leider immer wieder dazu tendiert, mehr oder weniger gute Projekte, Aufgaben, Ideen, Vorstellungen oder auch Menschen, dass wir diesen Dingen treu sind und nicht dem lebendigen Gott selber. Und ich würde sogar sagen, je länger wir gläubig sind, je weniger offensichtlich unsere Charakterschwächen sind, je professioneller wir glauben, desto mehr stehen wir in der Gefahr, dem Herrn der Heerscharen auf eine sehr subtile, auf eine sehr fromme Art und Weise untreu zu werden und damit an ihm schuldig zu werden. Wir müssen verstehen, Jesus lehrt dieses Gebet nicht den Verkommenen seiner Zeit. Er lehrt es nicht denen, bei denen von vornherein klar ist, dass sie auf der falschen Seite stehen. Er lehrt es seinen Jüngern, er lehrt es dem inneren Kern. Denen, die ganz nah bei ihm sind, die am meisten verstanden haben von dem, wer er ist und warum er auf diese Welt gekommen ist. Denen lehrt er das Vaterunser. Denn auch der Jünger muss sich der Tatsache stellen, ich bin Gott im Herzen nicht so treu gewesen, wie ich es hätte sein sollen. Ich war ihm nicht so liebevoll ergeben, wie ich weiß, dass es richtig gewesen wäre. Und ich bin damit an Gott schuldig geworden, genauso wie jemand, der Gott von vornherein ablehnt. So oder so bleiben wir dem Herrn der Heerscharen etwas schuldig. Und es führt uns zum zweiten Punkt, und zwar zur Notwendigkeit der Vergebung. Wenn wir diese Realität anerkannt haben, dann ist noch lange nicht klar, wie wir damit umgehen. Wir stehen vor ganz verschiedenen Möglichkeiten, mit unserer Schuld umzugehen. Und ich habe mal 5 rausgegriffen, 5 Wege. Der erste Weg ist die Rebellion, der Hass. Dieser Anspruch Gottes an uns, der geht uns an die Nieren. Und jetzt sagen wir, jetzt erst recht nicht. Jetzt möchte ich mit dir erst recht nichts mehr zu tun haben. Wir sind geschiedene Leute. Die Kehrseite davon ist Angst. Die Angst davor, dass sich Gott jeden Moment gegen dich wenden kann. Als drittes könnten wir sagen, Selbstanklage. So jemand hasst sich selber, weil er weiß, ich bin schuldig geworden und ich kann es nicht mehr gut machen. Und das führt zu großer Bitterkeit und Selbstanklage. Leider gibt es auch in Gemeinden immer wieder solche traurigen Menschen, die von einem Selbstvorwurf zum anderen gehen, von einem hätte ich doch zum anderen. Und wiederum auf der anderen Seite stehen die Aktionisten. Die stürzen sich in Arbeit und sagen, jetzt werde ich es Gott beweisen. Ich werde es beweisen, dass ich die Schuld wieder gut machen kann. Ich werde arbeiten, bis es kracht. Diese Leute sind getrieben. Und sie sind oft genauso frustriert und so traurig wie die Selbsthasser. Nur merkt man es nicht, weil sie so sehr unter Strom stehen. Der fünfte Weg ist ein altbekannter. Das ist der Weg der Reue oder, wenn man ein altdeutsches Wort verwenden möchte, das ist der Weg der Buße. Das bedeutet, sich nicht zurückzuziehen, keine Ausreden zu suchen, sondern den Tatsachen ins Auge schauen. Ich bin schuldig geworden. Was geschehen ist, ist geschehen und ich kann es nicht mehr gut machen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich dem zuzuwenden, an dem ich schuldig geworden bin. Und ein einfaches Gebet zu sprechen. Vater, vergib mir meine Schuld. Diesen Weg geht Robert the Bruce in dem Film Braveheart. Er sucht Vergebung und er bekommt sie. Wie es weitergeht, verrate ich euch nicht. Dieser fünfte Weg ist der Königsweg und deswegen finden wir ihn im Vaterunser. Jesus möchte uns, dadurch, dass er uns das Vaterunser lehrt, als ein Modellgebet, möchte er uns bewahren vor einem falschen Umgang mit Schuld. Er will uns bewahren vor Selbstanklage, vor Angst. Jetzt habe ich die Reihenfolge verwechselt. Vor Rebellion, vor Angst, vor Selbstanklage und vor Aktionismus. Und er möchte, dass dieser fünfte Weg der Buße sich in unserem Leben mehr und mehr einschleift. Dieses Vaterunser, diese fünfte Bitte, sie führt uns zurück zu Gott. Und das ist das Erstaunliche, sie führt uns zu unseren Mitmenschen. Damit sind wir beim dritten Punkt und beim zweiten Teil dieser Bitte. Sie lautet: Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es besteht laut Jesus ein Zusammenhang zwischen Vergebung empfangen und Vergebung weitergeben. Und wir können diesen Zusammenhang wahrscheinlich gar nicht genug betonen, denn nach dem Vaterunser, gewissermaßen nach dem Amen, da kommt Jesus nochmal auf diesen Punkt zurück und er sagt seinen Jüngern Folgendes. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und umgekehrt, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. An anderer Stelle erzählt Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis, um ihnen klarzumachen, worum es hier geht. Ihr findet es in eurem Programmheft. Ich werde es kurz umreißen. Ein Diener schuldet seinem Herrn, seinem König, eine unfassbar große Summe Geld. 10.000 Talente sind umgerechnet bei einem Stundenlohn von 8,50 Euro 4,1 Milliarden Euro. 4,1 Milliarden Euro. Der König fordert dieses Geld ein, aber der Mann kann das nicht bezahlen. Ihm droht die Sklaverei und deswegen geht er hin und sagt zu seinem König: Ich zahle es dir zurück. Gib mir ein bisschen Zeit. Klammer auf, es ist klar, der kann das nicht zurückzahlen. Klammer zu. Und der König hat Mitleid mit diesem Diener und er tut das Unglaubliche, er lässt ihm seine Schuld. 4,1 Milliarden per Handschlag erlassen. Der Knecht zieht seinen Weg als freier Mann und er trifft auf einen Kollegen. Und dieser Kollege schuldet ihm auch Geld, 100 Denare, umgerechnet etwa knapp 7.000 Euro. Und er geht ihm an die Gurgel und sagt: Ich will mein Geld zurück. Und der andere Knecht sagt: Ich weiß, gib mir ein bisschen Zeit, ich bezahle es dir zurück. Und der erste Knecht sagt: Nein, ich will es jetzt. Und er zerrt ihn vor Gericht und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und die anderen Diener bekommen das mit. Und sie gehen zum König und erzählen es ihm. Und der explodiert. Buchstäblich. Er holt diesen ersten Diener und sagt ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so sehr angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er seine Schuld bezahlt hat. Und es bedeutet, er ist seines Lebens nicht mehr rausgekommen aus dem Bau. Und Jesus beendet dieses Gleichnis mit extrem deutlichen Worten. Er sagt: So wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und sind wir ehrlich, das ist knüppelhart. Wenn uns hier schummrig wird, dann ist es ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass wir den Text verstanden haben. Jesus macht seinen Jüngern unmissverständlich klar, dass göttliche Vergebung keine Privatsache ist. Die Vergebung, die er uns schenkt, die muss sich auswirken auf andere. Alles andere wäre völlig abnormal, völlig absurd. Genauso absurd wie das Verhalten von diesem ersten Knecht. Wenn es wirklich so ist, dass Gott uns von einer untilgbaren Schuld befreit hat, dann ist es bei Lichte betrachtet ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir diese Vergebung für uns behalten, dass wir sie nicht weitergeben. Aus dieser Vergebung wächst ein Anspruch, nämlich der Anspruch, selber zu vergeben. Und jetzt ist die drängende Frage: Wie werden wir diesem Anspruch gerecht? Wenn ein Familienvater seine Tochter verliert, weil ein Betrunkener sie überfahren hat, bedeutet Vergebung, dass er am nächsten Tag sich mit ihm an einen Tisch setzen muss und so tun muss, als ob nichts gewesen wäre. Wenn eine Frau Woche für Woche von ihrem Mann geschlagen wird, bedeutet es, dass sie Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr einfach immer wieder vergeben muss, bis sie irgendwann psychisch und physisch völlig am Ende ist. Kann das sein? Wir spüren, nein, das kann nicht sein. Vergebung, wenn wir von Vergebung reden, dann reden wir nicht von etwas, was wir einfach frei von der Leber weggeben könnten. So wie Bonbons auf einem Fasnachtsumzug. Wenn wir von Vergebung reden, dann reden wir nicht von einer Vergebung, die missbraucht wird, um Schuld zu verdecken, um Leiden zu verlängern. Und auch nicht von einer Vergebung, die alles einfach so wieder auf Anfang setzt. Vergebung macht nicht immer alles wieder gut. Es gibt Dinge, die sind einfach irreparabel kaputt. Die Konsequenzen bleiben. Vor allem die Gefühle brauchen oft sehr lang, bis sie sich daran gewöhnen und bis sie vergeben können. Es geht bei diesem Anspruch des Vergebens darum, dass wir ganz offen und ehrlich und unverstellt die Schuld des anderen wahrnehmen. Das ist der erste Schritt. Wahrnehmen, der andere ist an mir schuldig geworden. Ich bin verletzt worden. Es ist was kaputt gegangen. Und dass wir dann im zweiten Schritt eine bewusste Entscheidung treffen, einem Menschen Vergebung zuzusprechen. Insbesondere dann, wenn er uns darum bittet. Und wie gesagt, es klärt nicht alle Gefühle, das bügelt nicht alles wieder glatt. Aber Vergebung klärt endgültig die Schuldfrage. Und auf der Grundlage kann ein manchmal mühevoller Wiederherstellungsprozess passieren. Warum ist Jesus dieser Zusammenhang so unglaublich wichtig? Warum betont er das so ungeschminkt, so hart und auch wiederholt, dass zwischen Vergebung und Vergeben ein Zusammenhang besteht? Wir haben gesagt, dass die Frage, ob wir Vergebung von Gott empfangen haben, die zentrale Frage im Leben und im Wirken von Jesus war. Und es ist die zentrale Frage im Leben von jedem einzelnen Menschen bis heute. Und weil Jesus will, dass wir Gewissheit über diese Frage haben, deswegen bindet er diese beiden Dinge so nah aneinander. Und dadurch wird Vergeben zu einem Zeichen. Zu einem Zeichen für empfangene Vergebung. Martin Luther drückt es folgendermaßen aus. Also ist auch hier die äußerliche Vergebung, die ich mit der Tat erzeige, ein gewisses Zeichen, dass ich Vergebung bei Gott habe. Wiederum, wo sich solches nicht erzeigt gegen den Nächsten, so habe ich ein gewisses Zeichen, dass auch ich nicht Vergebung der Sünden bei Gott habe, sondern stecke noch im Unglauben. Was will das heißen? Es bedeutet, wenn du nicht oder nur in sehr begrenztem Maß Vergebung anderen zusprechen willst und kannst, und wenn du stattdessen voller Rachegedanken bist, voller Vorwürfe gegenüber anderen Menschen, die an dir schuldig geworden sind, dann liegt, wenn wir Jesus ernst nehmen, der Schluss nahe, dass die Schuldfrage in deinem Leben noch nicht geklärt ist. Sei es, dass du diese Schuld nicht anerkennst, dass sie für dich keine Realität ist, das ist der erste Punkt, oder dass du auf einem der vier Irrwege unterwegs bist. Das ist hart, das weiß ich. Aber nur weil das eine harte Botschaft ist, ist die gute Botschaft eine gute Botschaft. Und die lautet, das muss nicht so bleiben. Du kannst heute Vergebung erfahren. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Wenn du erlebst, dass du manchmal unter Zittern und Zagen, manchmal fröhlich, manchmal weniger fröhlich, aber du willst und kannst anderen Menschen von Herzen vergeben, dann liegt der Schluss nahe, dass deine Schuld vor Gott vergeben ist. Und dadurch erwächst aus dem Vergeben, das wir anderen zusprechen, ein Zuspruch. So wie dieser Ring ein Zeichen dafür ist, dass ich mal geheiratet habe, so ist Vergeben ein Zeichen dafür, dass wir Vergebung bei Gott empfangen haben. Es ist ein Zeichen dafür, dass du lebst, dass du geistlich lebendig bist, dass dein Stoffwechsel im geistlichen Sinn in Ordnung ist, dein Leben trägt Früchte. Du tust, was kostbar ist, was im wahrsten Sinne des Wortes göttlich ist. Und dazu ist jeder Mensch berufen. Und dazu sind wir, die wir an die Gnade Gottes glauben, befähigt. Wir sind befähigt dadurch, durch seine Vergebung, bewirkt durch den Tod seines Sohnes am Kreuz. Und dabei stärke uns Gott durch seinen Heiligen Geist in der kommenden Woche. Amen.